ist jetzt besser? Wer ist besser? Männer oder Frauen? Die Jungen oder die Alten? Ich möchte euch den Text lesen von der heutigen Predigt. Und der Text, den finden wir im Matthäus-Evangelium. Wir sind ja in einer Predigtreihe, ich und die anderen. Wo es auf Auszüge aus der Bergpredigt, die ich anschaue, wo es darum geht, wie gehe ich mit den anderen um? Und da steht in Matthäus 6, Vers 1 bis 8. Und jetzt sagt Jesus, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihn darum bittet. Lohn. Lohn im Himmel. Für ein paar Mal da in diesem Text ist vorgekommen, dass es um Lohn ist gegangen. Eine Belohnung. Für etwas schaffen wir ja, oder? Wir schaffen ja für einen Lohn. Wir beten ja für einen Lohn. Wir tun gut für einen Lohn. Stimmt das? Was darf ich jetzt sagen und was darf ich nicht sagen? Was ist der Lohn? Weil Jesus sagt, da, wenn ihr das so macht, dass ihr von den Leuten gut angeschaut werdet, dann habt ihr den Lohn schon gehabt. Dann war der Lohn, dass ihr gut dasteht. Jetzt ist es so, dass bei den Juden zu selber Zeit hat man drei Sachen müssen machen, und zwar mit einem Öffentlichkeitscharakter auch. Man hat müssen beten, man hat müssen Almosen geben und man hat müssen fasten. Das sind die drei Übungen gewesen, und man hat das wirklich ziemlich gesteigert und gemacht. Zum Beispiel das erste Wort, Almosen geben. Wenn ihr Gutes tut, steht es da in dieser Übersetzung. Aber Almosen geben, das ist ja etwas, das ist ein positives Wort, oder? Wenn man heute von Almosen geben redet, ist das ein positives Wort. Ist das ein positives Wort? Nicht, oder? Almosen geben, das hat so etwas von so Brösmeli herrühren. Oder? So ein bisschen von dem riesen Reichtum, den man hat, noch ein paar Fränkli da, ein paar Fränkli dort. Und man hat sein Gewissen doch schön beruhigt. Und so ist es auch aus einer Haltung heraus so passiert, dass wenn ich, dass in der Synagoge hat es wie einen Wettbewerb gegeben, zu selber Zeit. Dass man gefragt hat, wer gibt wie viel? Und je mehr jemand zugesagt hat, dass er gibt, dann hat er einen besonderen Platz bekommen in der Synagoge. Dann hat man ihn geehrt für seine Grosszügigkeit. Und wer ist gegangen? Und die Armen? Nein, es ist um mich selber gegangen. Dass ich gut dastehe. Dass die Leute sehen, wow, das ist ein frommer Mensch, der so viel Geld gibt. Und vielleicht kommt euch auch gerade die Situation in den Sinn, wo Jesus so vor dem Opferkasten, vor dem Geldschlitz, vor der Glasbox im Tempel ist gesessen und zugeschaut hat, wie die Leute ihr Geld gebracht haben. Wisst ihr noch, wie das ist gegangen? Da ist einer gekommen, der hat einen Haufen Geld hineingerührt. Und nachher kommt eine alte, arme Witwe und hat irgendwie 20 Rappen eingerührt. Und Jesus hat das sofort gesehen und gesagt, habt ihr das gesehen? Habt ihr die Frau gesehen? Und der Mann vorher, wer von ihnen hat mehr gegeben? Nicht der Mann, der ganz einen Haufen gegeben hat, sondern die arme Witwe, die von dem ganz, ganz wenigen, was sie hatte, gegeben hat. Wie ist sich echt die Frau vorgekommen? Ist die gegangen, um ihre 20 Rappen zu geben, damit die Leute sehen, wie toll das sie ist? Nein. Sie ist hergegangen, hat die 20 Rappen gegeben, weil es ihr wichtig war, auch ihres dazu beizutragen. Ihres dazu beizutragen, dass das Gotteshaus kann aufrecht erhalten werden kann. Tempelsteuer. Und nicht der, der viel gegeben hat. Von seinem Überfluss gegeben hat. Wenn wir gut tun, wozu machen wir es? Was ist unser Ziel? Was sind unsere Motive? Was für einen Lohn erwarten wir? Das ist vielleicht bei uns gar nicht das Problem. Wir in der Kollekte gehen wir so, dass niemand sieht. Es gibt sogar Leute, das finde ich immer ganz lustig, wenn er nachher die Kollekte zählt und man nimmt ein dickes Zehnernötli raus und merkt, dass einige hunderter Noten ins Zehnernötli eingepackt ist. Damit ja niemand sieht, wie viel dass ich dort rein tun. Das ist immer so spannend. Und dann kann man sagen, bei einer Person ist es definitiv nicht darum gegangen, dass die Leute merken, wie viel das ich jetzt gebe. Und dann, das Zweite, was die Juden haben müssen machen, ist das Gebet. Gebet, das ist nicht so eine einfache Angelegenheit gewesen. Und zwar haben die Juden täglich dreimal am 9 Uhr am Vormittag, am 3 Uhr am Nachmittag und am Abend haben sie müssen das 18-Bitte-Gebet dreimal aufsagen. Und das 18-Bitte-Gebet, das hat 970 Worte. 970 Worte, das ist 10 Mal das Vater unser. ungefähr. Und das haben sie dreimal müssen machen, und zwar dreimal am Tag. Und sie haben müssen täglich das Glaubensbekenntnis dreimal oder zweimal müssen machen. Das Schema hat das geheissen. Und Tischgebet haben auch müssen wiederholt werden. Jetzt stell dir mal vor, ihr seid daheim, ihr sitzt vor dem am Tisch miteinander und dann segne Vater diese Speise, uns zur Kraft und dir zum Lob und Preise. Segne Vater diese Speise, uns zur Kraft und dir zum Lob und Preise. Segne Vater diese Speise, uns zur Kraft und dir zum Lob und Preise. Und vielleicht nochmal und nochmal. Und ich nehme an, das Tischgebet bei den Juden sicher länger war wie bei uns. Und es gibt ja bei uns auch verschiedene. Oder bei jedem Anlass, also bei jedem von diesen Gebeten, hat auch noch Doxologie, das Glaubensbekenntnis müssen auch noch aufgesagt werden. Und jetzt hat man das natürlich können richten. Gell? Wenn du weißt, am 9 Uhr, am Vormittag, am 3 Uhr am Nachmittag und am Abend. Also gut, ich muss sagen, das ist nicht etwas, wo die Gebete alle, die sind nicht eingerichtet worden aus dem Wort Gottes raus. Weil das Wort Gottes das sagt, sondern das sind die Pharisäer und Schriftgelehrten und Hohepriester, die haben das so installiert. Die haben das immer mehr aufgeblasen. Die haben es immer schwieriger gemacht für die Leute. Und ich habe noch immer gelesen, dass das sogar gemacht hat, dass du hast müssen eine Stunde warten, eine Stunde beten und eine Stunde warten wieder. Was auch immer das Warten heisst. Und jetzt können wir uns überlegen, wenn ich weiss, dass ich am 9 Uhr und am 3 Uhr und am Abend muss meine Gebete machen, dann kann ich da den Termin genau so setzen, dass ich dann zufälligerweise auf dem Paradeplatz bin. Zufälligerweise am 9 Uhr am Morgen bin ich auf dem Paradeplatz. Oh, es ist 9 Uhr. Oh, ich muss meine Gebete machen. Dann steht man dort und macht seine Gebete. Und die Leute haben das gesehen. Und wisst ihr was? Zufälligerweise bin ich am 3 Uhr am Nachmittag schon wieder auf dem Paradeplatz gewesen. Und oh, es ist 3 Uhr. Ich muss meine Pflicht tun. Und dann die ganze Litanei. Und am Abend bin ich auch zufälligerweise, vielleicht das mal nicht auf dem Paradeplatz, aber bin gerade in der Synagoge oder im Tempel. Und was passiert? Die Leute sehen es. Und wisst ihr, wer hat so viel Zeit? Wer hat so viel Zeit, solche Gebete alle zu leisten? Hat der normale Arbeiter Zeit? Hat der Bauer Zeit, zum 3x3 Stunden einsetzen fürs Gebet? Nein. Aber die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Profigläubigen, die haben die Forderungen können erfüllen. Sie haben ja auch selber gemacht. Und so, dass sie gesehen werden. Und man hat gesagt, oh, das sind jetzt die richtig Gläubigen, die es richtig drauf haben. Die so richtig können beten. Aber was geht uns das eigentlich an? Das hat ja mit uns nichts zu tun. Ich meine, wir müssen nicht so einen Haufen Gebet und so alles machen. Das stimmt ja, aber was hat jetzt das mit uns zu tun? Jetzt sagt Jesus, wenn du betest, dann gang in dein Kämmerli und schließ die Türe zu und bete zum Vater im Himmel, wo ins Verborgene sieht. Und er, der ins Verborgene sieht, wird dir das auch vergelten. Wisst ihr, was gemeint ist mit dem Kämmerlein? Es ist auch, das habe ich nicht gewusst, das Kämmerlein, das Tamayon, ist die Vorratskammer gewesen. Und nicht etwa meine Schlafkammer. Nein, das war die Vorratskammer gewesen, die war möglichst mitten im Haus drin gewesen. Das war der einzige Raum im Haus gewesen, wo man hätte können abschliessen konnte. Und der Raum hatte keine Fenster gehabt. Das war der einzige Raum, wo ich sicher sein konnte, dass mich da niemand stört. Und dass da niemand merkt, dass ich bete. Da ist es wirklich nur noch um mich und Gott gegangen. Also wenn ich meine Litanei runterlieren will, dann soll ich es wenigstens so machen, dass es niemand sieht. Aber Jesus geht ja nachher noch weiter. Aber dort, was ist dort im stillen Kämmerlein? Was ist dort? Dort ist nur Gott und ich. Nur, ausschließlich. Da sieht mich niemand, wie ich bete. Da kann ich mein Herz vor ihm ausschütten. Kann ihm sagen, was mir wirklich auf dem Herzen ist. Es geht um Beziehung. Um Beziehung zwischen Gott und mir. Unbeobachtet. Und jetzt gibt es natürlich auch Zeiten, wo wir miteinander beten. Und das finde ich auch so spannend. Habt ihr euch auch schon ein bisschen geachtet, wie das ist, wenn man mit anderen zusammen betet? Ich habe mich zum Beispiel schon ertappt dabei, dass ich betet habe, schön lang, wie sich das gehört. Vielleicht nicht ganz so lang. Und dann hat der Nächste gebetet und hat etwas gebetet, wo ich noch nicht gebetet hatte. Und dann habe ich gedacht, ach, das habe ich vergessen. Das hätte ich doch auch noch beten sollen. Jetzt hat es der schon gebetet. Was bin ich denn für einer? Wenn wir miteinander beten, wie beten wir? Wie hören wir? Tun wir so beten und wissen, jetzt lässt der andere zu. Jetzt muss ich richtig schön beten. Und das haben wir uns so schön eingeübt. Wie wir beten. Was muss ich sagen, damit es gut tönt? Und wisst ihr, was die Folge ist davon? Dass es viele gibt, die sich dann gar nicht getrauen, zu beten. Weil sie finden, oh, so wie die beten, kann ich nie. Mit diesen schönen Worten, das kann ich doch nicht. Und das Gebet selber zu überlegen, wieso bete ich und was bete ich. Überlegt das einmal. Wenn man miteinander betet, Zweite, dritte. Was geht denn in meinem Herz? In meinen Gedanken? In meinen Gefühlen? Was geht dort ab? Bete ich zu Gott? Oder bete ich zu den anderen? Was für Botschaften schicke ich den anderen im Gebet? Dann kann ich ungestört sagen, was ich denke. Natürlich ist es fromm. Und ich denke, da dürfen wir uns wirklich ganz gut überlegen, wie bete ich, wenn andere da sind? Welche Redewendungen brauche ich im Gebet? Ist es euch auch schon aufgefallen, dass ihr oft etwa die gleichen Sachen sagt, im gleichen Wortlaut? Wann passiert das? Wann passiert das manchmal? Mir passiert das auch. Das ist ganz normal. Aber es geht in erster Linie darum, Gerade wenn man gemeinsam betet, dass man gemeinsam eins wird vor dem Herrn und gemeinsam mit ihm redet. Und die besten Gebetszeiten, die ich erlebe, ist die, wo das Gebet richtig ineinander hineinfließt. Wo niemand Amen sagt oder so, sondern wo der eine den anderen einfach ablöst und es einen Fluss gibt und niemand wirklich, wo man merkt, das geht jetzt wirklich um Gott und um das gemeinsame Anliegen. Und da dürfen wir uns wirklich auch Gedanken machen und üben drin, vielleicht andere Worte zu finden wie normal. Andere Worte zu finden, wie wir das immer tun. Tun mal darauf achten. Oder achtet mal darauf, wie viel mal, dass ihr Herr sagt im Gebet. Es gibt Leute, die haben da Spezialität, dass sie sagen, Herr, ich danke dir, Herr, dass du uns segnest, Herr. Würden wir nie sagen, wenn ich zum Beispiel mit dem Philipp rede, du Philipp, es ist gut, Philipp, dass wir miteinander Philipp können reden, Philipp. Oder Philipp, hast du auch schon darüber nachgedacht, Philipp, was morgen läuft, Philipp? Das ist ein bisschen komisch, findet ihr nicht? Ist noch schön? Okay. Ja, nun. Also von mir aus, wenn ihr das so macht mit dem Herr, dann dürft ihr das nachher auch untereinander machen. Ist gut, machen wir das so ab, Philipp. Philipp. Es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung zwischen Gott und mir und zwischen mir und den anderen. Und es geht nicht darum, ein besserer Beter zu sein, wie der neben mir ist. Und wisst ihr? Und gestern haben wir eine Hochzeit gehabt von Jacqueline und Thomas. Und ich habe nachher mit so vielen Leuten geredet. So viele Leute, die nicht regelmässig in die Kirche gehen oder in eine Gemeinde gehen. Die sagen, wenn ich in die Kirche gehe, dann fühle ich mich abgelehnt. Dann fühle ich mich zurückgestoßen. Ich bin dort nicht willkommen. Und es sind viele Menschen gewesen, die haben sich einfach in diesem Traugottesdienst willkommen gefühlt. Und ich habe nicht viel anders gemacht wie sonst. Und Lobpreisgruppe hat auch nicht viel anders gemacht wie sonst. Aber sie haben sich willkommen gefühlt. Sie haben sich geliebt gefühlt. Angenommen. Und ich glaube, das geht genau wieder in die Richtung vom rechten Christ. Der rechte Christ, der betet auch recht. Der rechte Christ, der weiss genau, was er muss, wann beten. Der rechte Christ weiss in der Kirche, wann er muss aufstehen, wann er muss absitzen. Der rechte Christ weiss, welche Worte angebracht sind und welche nicht. Der rechte Christ weiss, wie man sich benimmt in der Öffentlichkeit. Der rechte Christ, der tanzt nicht. Und ich muss euch bekennen, ich habe gestern am Hochzeitsfest getanzt. Und Angelika auch. Und ein rechter Christ macht doch das nicht. Und jetzt haben wir doch ein Problem. Und es sind genau die Regeln, wo macht, dass die Menschen nicht zu Jesus kommen. Es sind die Regeln, wo die Menschen von Jesus fernhalten. Es sind unsere Gebete, wo manchmal Menschen von Jesus fernhalten. Das darf so nicht sein. Das darf so nicht sein. Nein. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn die Gebete prägt sind von Liebe. Wenn die anderen dienen, prägt ist von Liebe. Wenn der andere Platz hat. Und ich träume davon, dass wenn wir beten und Menschen kommen da rein, dass sie merken, wow, das kann ich ja auch. Da kann ich mit meinen Worten das sagen, was mir auf dem Herz ist, unserem Gott, und es ist gut. Es ist wie, ich falle ja gar nicht auf. Und die Menschen zu ihm finden, einfach weil sie merken, ah, so ist der Gott. Das ist ein Gott, der sich nicht darum kümmert, was ich jetzt geleistet habe. Wie viel Gebetsleistung, wie viel Almosenleistung, das ich gemacht habe, vielleicht sogar gefastet habe. Und was ist jetzt der Lohn? Der Lohn im Himmel. Ist das, was man dann irgendwann dann mal hat? Irgendwann einmal, wenn wir dann ankommen im Himmel? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das fängt schon da an bei uns. Dass wir die Nähe zu Jesus haben. Dass er uns das gibt, was wir brauchen. Dass wir nicht ganz viel beten müssen, damit er uns erhört. Dass wir ihn fast erpressen können mit unseren Gebeten. Nein, sondern dass er einfach weiss, was wir brauchen. Und dass wir so können ein erfülltes Leben haben mit ihm. Und ich glaube, das ist der Lohn da auf der Erde schon mal. Und wie es dann nachher im Himmel ist, das werden wir dann noch sehen. Da bin ich gespannt. Und so ermutige ich euch, zu prüfen, immer wieder, wenn ihr betet, warum mache ich es? Wie mache ich es? Was denke ich jetzt wegen meinem Nachbar? Vielleicht auch die Worte, die wir immer wieder brauchen, durch andere ersetzen. Oder sonst einfach so, wie wir halt sonst reden. Ganz normal. Und Gott wird uns hören. Und wird uns anrühren. Und mit uns gehen. Amen.
Wir haben Gottes Wort gehört. Was nehmt ihr mit für euch persönlich? Was nehmt ihr mit für eure Beziehung zu Gott? Für eure Beziehung zum Mitmensch? Mir ist also für die Ferienzeit so der Gedanke gekommen, von diesem stillen Kämmerli Zeit haben für Gott. Und Zeit hat, um auf Gott zu hören, was er parat hat für mich. Das ist wie so das Einzelne, um dem Bild zurückzukommen, wo ich die Möglichkeit habe, überkommen, mit Gott meine Beziehung in den Himmel zu wachsen. Und gleichzeitig habe ich auch die Möglichkeit zu schauen, nicht in Konkurrenz, sondern gibt es Mitmenschen, wo vielleicht etwas zusammengehalten ist, wo wir helfen können. Wo wir uns ergänzen können, wenn es uns gut geht. Und das ist das Gemeinsame, das Schöne, was wir dürfen haben, und so gemeinsam im Gottesdienst in unserer Beziehung. Und ich möchte einfach als Abschluss noch eine Minute geben, wo wir einfach einmal so vor Gott sind und vielleicht aufschreiben oder uns das einfach fest ins Herz schreiben, was nehme ich jetzt mit in die Ferienzeit, in die Zeit von dem, was wir von Gott gehört haben. Uns Gedanken machen, wo kann ich meinen Bruder, meine Schwester ergänzen, unterstützen, Was muss ich verändern von dem, was wir gehört haben? Und was gibt es für Möglichkeiten, dass ich als Einzelnes einfach kann wachsen näher zu Gott? Und dann werden wir den Gottesdienst abschließen. Jesus Christus, ich möchte dir danken für den Morgen, den wir zusammen haben dürfen erleben dürfen. Ich möchte dir danken für dein Wort. Und dein Wort ist Wahrheit und dein Wort ist so lebendig. Und wir dürfen das einfach mitnehmen und in uns innen tragen und wirken. Und danke, dass du möchtest Einfluss nehmen auf unser Leben. Auf unser Persönliches, unsere Beziehung zu dir. Aber danke, dass du uns auch immer wieder ermutigst, mit unserer Beziehung zu den anderen zu schauen. Und uns dort einzusetzen, wo vielleicht Not ist. Danke, dass wir gemeinsam als Gemeinde unterwegs sein dürfen. Und danke, dass du uns bis zu diesem Tag beschenkt hast und da weiter für uns schaust, für uns sorgst. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, im Namen Jesu, dass du uns jetzt segnest, jedes Einzelne, mit dem, was wir uns vorgenommen haben, mit dem, was wir uns da jetzt in den Gedanken niedergeschrieben haben. Dass es uns gelingt, dass wir dürfen wachsen, dass unsere Beziehung zu dir, unsere Beziehung zu den Menschen kann wachsen. Und ich bitte dich, dass du die Ferienzeit brauchst, dass wir dürfen runterfahren, dürfen zur Ruhe kommen, uns dürfen besinnen. Ich bitte dich, dass du uns bewahrst und begleitest überall, wo wir unterwegs sind, dass du mit jedem Einzelnen bist und dass du uns berührst und umgehst in deinem Schutz, in deinem Frieden. Ich möchte dir loben und preisen und möchte dir danken für deine Treue, für dein mit uns kommen. Amen. Die Musik wird noch etwas spielen und dann wird es die Möglichkeit geben, denen einen Kaffee zu trinken, miteinander zu reden, austauschen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag und schöne Ferien. Ich muss euch sagen, dass die